Der Apostel Paulus schreibt im Römerbrief im 14. Kapitel: Den Schwachen im Glauben nehmt an und streitet nicht über Meinungen. Der eine glaubt, er dürfe alles essen, wer aber schwach ist, der isst kein Fleisch. Wer isst, der verachte den nicht, der nicht isst, und wer nicht isst, der richte den nicht, der isst, denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn. Er wird aber stehen bleiben, denn der Herr kann ihn aufrecht halten. Der eine hält einen Tag für höher als den anderen, der andere aber hält alle Tage für gleich. Ein jeder sei in seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der tut's im Blick auf den Herrn. Wer isst, der isst im Blick auf den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der isst im Blick auf den Herrn nicht und dankt Gott auch. Denn unser keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben: So wahr ich lebe, spricht der Herr, mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen sollen Gott bekennen. So wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Darum lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern vielmehr richtet darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder ein Anstoß oder Ärgernis bereite. Ich weiß und bin gewiss in dem Herrn Jesus, dass nichts unrein ist an sich selbst. Nur für den, der es für unrein hält, ist es unrein. Wenn aber dein Bruder wegen deiner Speise betrübt wird, so handelst du nicht mehr nach der Liebe. Bringe nicht durch deine Speise den ins Verderben, für den Christus gestorben ist. Es soll doch nicht verlästert werden, was ihr Gutes habt. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen geachtet. Darum lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander. Zerstöre nicht um der Speise willen Gottes Werk. Es ist zwar alles rein, aber es ist nicht gut für den, der es mit schlechtem Gewissen isst. Es ist besser, du isst kein Fleisch und trinkst keinen Wein und tust nichts, woran sich dein Bruder stößt. Den Glauben, den du hast, behalte bei dir selbst vor Gott. Selig ist, der sich selbst nicht zu verurteilen braucht, wenn er sich prüft. Wer aber dabei zweifelt und dennoch isst, der ist gerichtet, denn es kommt nicht aus dem Glauben. Was aber nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde. Nach dem Gebet wollen wir aus unserem grünen Liederbuch das Lied unter der Nummer 112 aufschlagen und miteinander die drei Strophen singen. Und ich lade Sie ein, zum Gebet und zum Lied, soweit es Ihnen möglich ist, aufzustehen. Ewiger Gott und Vater in Jesus Christus, ist es uns ein ganz großes Geschenk, dass wir heute Morgen hier zusammenkommen können. Und wir danken dir für jedem, den du die Möglichkeit gegeben hast, hier zu sein. Wir schließen die ganz bewusst mit ein, die gerne hier wären, aber es nicht schaffen, es ihnen nicht möglich ist. Wir schließen die mit ein, die in welcher Weise auch mit uns verbunden sind und diesen Gottesdienst hören und aufnehmen. Danke, dass du durch deinen Heiligen Geist unter uns und mit dir diese Verbindung schaffst. Du selbst bist hier gegenwärtig. Lebendiger Gott und Vater, dass wir zu dir kommen dürfen, dass wir diesen Thron der Gnade bestürmen dürfen, das ist uns ein Vorrecht. Wir beten dich an als den, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darin ist. Wir preisen dich als den, der alles erhalten hat bis zu diesem Tag. Und geben dir darüber die Ehre. Und wir danken dir für deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus. Wir danken dir für das Geschenk der Gnade, für die Vergebung unserer Schuld, für die Annahme an Kindesstatt, für das Wirken deines Geistes. Wir preisen dich darüber. Danke für das Geschenk deiner Gemeinde. auch an diesem Ort. Wir wollen gern deinen Namen ehren, dich loben, dich preisen, uns ausrichten auf dich. Und wir sehnen uns nach einem Wort von dir. Danke für die Worte, die wir gehört und die wir aufgenommen haben. Danke dafür, dass wir jetzt diese Worte erklärt bekommen. Wir bitten dich, dass du den Vorgang des Predigens in ganz besonderer Weise segnest durch deinen Heiligen Geist. Wir schließen unsere Gebete, unsere Kinder mit ein in ihrem Kindergottesdienst. Wir vertrauen sie dir an und bitten dich, dass du in ihr Leben hineintrittst. Wir beten ganz besonders für Menschen, die noch keine persönliche Beziehung zu dir haben, noch kein Ja zu dir, dem Christus, haben, dass dein Geist wirkt und ruft. Gelobt seist du, unser Gott. Du bist da, hier und an jedem Ort. Wir beten dich an. Amen.
Als Pfarrer Wilhelm Busch einmal eingeladen war zu einer Evangelisation ins Württembergische, erschien er den Einladenden ein wenig zu liberal. Wer ihn kennt, muss das auf seiner Zunge zergehen lassen. Pfarrer Wilhelm Busch, den Württembergern zu liberal. Wer einmal seine Stimme gehört hat von alten Aufnahmen, der hat sofort einen Eindruck von seiner Haltung. Er war ihnen zu liberal im Umgang mit seinem Hobby und sie schrieben ihm vorab, er möge doch bitte seine Pfeife zu Hause lassen. Das sei für Christen im Schwäbischen schon undenkbar, dass ein Christ Pfeife rauche, geschweige denn, dass ein Pfarrer und Evangelist Pfeife rauche. Er schrieb dann zurück, er wolle seine Pfeife gern zu Hause lassen, aber sie möchten doch bitte ihren Most im Keller lassen. Das sei für Christen im Rheinland undenkbar, dass ein Christ Alkohol trinkt. Willkommen in Römer 14. Wir sind angelangt, man hat den Eindruck nach diesen grandiosen Kapiteln 5 bis 11, dass wir wieder in den Niederungen des normalen Gemeindealltags und Lebens angelangt sind. Römer 8, wer kann uns scheiden von der Liebe Gottes? Dieses gewaltige Kapitel ist schon wieder weit, weit weg. Römer 9 bis 11, oh welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Erkenntnis und der Weisheit Gottes, alles schon wieder vergessen. Jetzt kommt Römer 14 und mit Römer 14 kommen die ganzen menschlichen Albernheiten eines Gemeindealltags wieder hoch. Das ist Realität, das ist auch Gemeinde Jesu und damit befasst sich Paulus, essen oder nicht essen? Das ist die Frage. Wein trinken oder nicht? Was darf man als Christ und was darf man nicht? Darf man am Sonntag seinen Rasen mähen? Ich sehe an Ihren Gesichtern, Sie sind schon verunsichert. Darf man seine Hausaufgaben machen? Na, das sieht ja sowieso keiner. Darf man sein Auto waschen? Darf man einkaufen gehen, weil verkaufsoffener Sonntag ist? Du sollst den Feiertag heiligen. Paulus sagt, der eine achtet den einen Tag höher als andere und der andere tut das eben nicht und beides ist in Ordnung. Ich hatte als 16-Jähriger an einem Sonntagnachmittag an meiner Mofa herumgeschraubt. Dieses Ding lief ja nur 25, das war mein Hobby, das hat mir Spaß gemacht, das war mein Alles. Und irgendwie das Ding auf 50, 60 Sachen zu bringen, das war mein Ziel. Damals ging es noch mit einem 2,5 mm Bohrer. Ob das heute noch funktioniert, das wissen die Techniker, aber es hat funktioniert. Das hatten aber ein paar ältere Damen aus meiner Verwandtschaft gesehen und mitbekommen und das war ein Thema. Das musste verhandelt werden, das musste auch im größeren Kreis besprochen werden. Sie saßen am Sonntag bei Sonnenschein auf dem Balkon und häkelten um die Wette, was das Zeug hielt. Wer hat seine Topflappen als Erste fertig? Wer hat die schönsten? Wer hat die meisten? Wessen Dinge sind am Bazar zuerst verkauft, ausverkauft? Also die Frage, was darf man als Christ und was darf man nicht, das spielt immer eine große Rolle bis heute. Auch bei uns ist ja klar, so schnell sind wir mit diesem Thema nicht fertig, das muss geklärt werden. Manche Fragen und Themen erscheinen uns dabei sehr kleinkariert und albern und wir merken, wie schwer dieser Übergang vom Gesetz zur Gnade ist. Das klingt zwar so leicht, das Gesetz ist abgetan, wir leben unter der Gnade, aber im Konkreten, im Alltag ist es dann doch nicht ganz so leicht. Wir merken, wie schwer es mit der Freiheit des Evangeliums ist, wie schnell man als Gemeinde auch in einer Beliebigkeit landen kann. Alles ist egal, alles ist erlaubt, alles ist gut, alles in Ordnung. Und dann hätten wir gerne wieder so klare Regelungen, ein klares Gesetz mit anständigen Ordnungen. Du sollst nicht, du sollst. Als Christ darf man und als Christ darf man nicht. Und dann fällt einer über den anderen her. Kennen Sie das? Wie schnell wir dabei sind, der eine Hauskreis rümpft die Nase über den anderen Hauskreis. Ich weiß, als Student war ich mal eingeladen zu einem Hauskreis oben auf der Schwäbischen Alb und bin mitgenommen worden in einem überfüllten Auto und wir kamen dahin und es war ein genialer Hauskreis, ein toller Hauskreisleiter, ein alter Mann, der das gemacht hat in einer ganz tollen Weise. Ich war ganz erfüllt, endlich mal unter normalen Christen wieder zu sein, neben meinem Studium, und dann fuhren wir zurück und kaum saßen wir im Auto, da fielen sie über ihn her. Er war nicht dabei, aber er wurde verbal vernichtet auf dieser Fahrt, die ungefähr eine halbe Stunde lang dauerte. Und als ich dann ausstieg, da hieß es, bis zum nächsten Mal. Wir nehmen Sie gerne wieder mit. Und ich sagte, vielen Dank, das brauche ich nicht. Vielleicht hätte ich noch mehr sagen sollen, aber als kleiner Student will man sich da nicht gleich zu weit aus dem Fenster hängen. Da fällt einer über den anderen her, eine Familie erhebt sich über die andere Familie, jeder weiß genau, was richtig ist. Und wir merken, wir sind ganz nah bei den Pharisäern und Schriftgelehrten, die wir ja schon längst kennen, die darum stritten, ob man auch für seine Gewürzgalerie in der Küche den Zehnten geben muss oder nicht. Jesus sagt, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill und Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Und falls Sie jetzt schon genüsslich grinsen über die Pharisäer und Schriftgelehrten und über diesen Gedanken mit Minze, Dill und Kümmel, fügt Jesus auch noch an, doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. So einfach geht's also auch nicht, dass wir sagen, ist alles vom Tisch. Wir müssen darüber nachdenken, wir müssen da etwas klären. Worum also geht es an diesem Morgen? Es geht nicht um Minze, Dill und Kümmel. Es geht nicht um Rasenmähen, Autowäsche am Sonntag, um Topflappen häkeln für den nächsten Basar. Es geht Paulus um die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Das ist sein Thema. Das war immer sein Thema. Und dieses Thema kommt nur noch einmal auf den Tisch unter einer ganz anderen Weise, eine andere Form, nämlich diese herrliche Freiheit der Kinder Gottes, die schon wieder auf der Kippe steht, kaum dass wir sie halbwegs verstanden haben. Schon fallen wir zurück in die alten Muster, in das Gewohnte, in das, was uns bekannt vorkommt, was uns so gut gelingt, was wie eine zweite Haut um uns ist. Es geht darum, dass Freiheit immer mit Verantwortung zu tun hat und nicht mit Leichtigkeit. Freiheit ist etwas Schönes, etwas Großes. Ich habe, dass ich das sagen darf, ich habe nur noch einen über mir, nur noch einen über mir, aber dem bin ich verantwortlich. Das muss ich wissen. Dass ich nicht nur frei bin von allem, sondern dass ich frei bin von vielem und von vielen. Aber einer ist über mir. Das ist der Herr. Und dem will ich mich stellen und mich vor ihm verantworten. Und dann verstehen wir, was Paulus sagt in 1. Korinther 6. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen. Er wiederholt es nochmal, 1. Korinther 10. Alles ist erlaubt, nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Es geht darum, dass uns das Evangelium schon immer ein paar Schuhnummern zu groß war und dass wir große Mühe haben, aus dem Gewohnten, aus dem Alten, aus dem Gelernten in dieses Evangelium hineinzufinden, und wir lernen müssen, in diesen übergroßen Schuhen erst einmal zu laufen. Und wer gedacht hätte, dass es im Neuen Testament alles viel, viel einfacher und leichter gehen würde als im Alten Testament, der reibt sich verwundert die Augen, denn jetzt lebe ich nicht mehr in klaren, einfachen Ordnungen des Gesetzes und für uns, wie wir es gelernt haben, der 10 Gebote, die ja sehr überschaubar sind und sehr klar, sondern ich lebe jetzt in ganz neuen Beziehungsstrukturen. Ich lebe in einer neuen Familie. Die hier unser Jahresteam machen, Die erleben das zum ersten Mal in ihrem Leben, zum Teil jedenfalls, dass sie aus ihrer gewohnten Familie, wo sie jeder kennt, wo jeder ihre Macken kennt, wo jeder weiß, wie sie ticken, wo jeder weiß, was man nicht machen darf, nicht sagen darf, wo man seinen Mund halten muss, die erleben das jetzt ganz neu, dass sie in einer fremden Umgebung sind und das noch einmal neu lernen müssen, dass die anderen ganz anders ticken. Und dass die anderen nicht automatisch verstehen, dass die anderen nicht automatisch schweigen, wo man besser schweigen sollte. Und das merkt man dann schon in den ersten Tagen und Wochen, dass das nicht ganz leicht ist, in einer neuen Familie, in neuen Beziehungen zu leben. Wir leben in einer neuen Familie mit neuen Gestalten, mit neuen Geschwistern, in einer neuen Beziehung zum ewigen Gott und Vater, der uns jetzt plötzlich ganz, ganz nah sein will und ganz nah zu uns kommt. Wir leben in einer Beziehung zu dem heiligen und allmächtigen Gott. Das ist was anderes als das, was wir bisher kennengelernt haben. Wir leben in einer Beziehung zu dem, der sich zu Tode geliebt hat für Sie und für mich. Und der uns bei sich haben möchte. Der aber auch für die anderen sich zu Tode geliebt hat. Nicht nur für die ganz Guten und Starken und Freundlichen, sondern auch für die Wunderlichen und Sonderbaren und Skurrilen. Für sie ist er ans Kreuz gegangen. Er hat verzweifelt um seine Schöpfung gekämpft und kämpft immer noch verzweifelt darum. Der sich selbst hingibt am Kreuz, damit er keinen verliert, auch den letzten nicht. Der den Sündern und den Verlorenen nachgeht, ausdrücklich der Gemeinschaft hatte mit Zöllnern, Huren, anderen Verbrechern und Sündern und ihre Nähe gesucht hat und auch die Nähe zu den Pharisäern und Schriftgelehrten. Die auch, ja genau. Sie alle wollte er suchen und finden. Und wenn ich diesen Gott und Vater will und wenn ich diesen Jesus will, dann muss ich auch die wollen, bei denen er ist und denen er nachgeht, die ihm wichtig sind, für die er sein Leben ebenfalls hingegeben hat, für die er am Kreuz und tatsächlich durch die Hölle gegangen ist. Für die, die uns manchmal vielleicht das Leben ein bisschen schwer machen, die nicht so leicht einfach ihren Weg gehen oder unseren Weg mitgehen. Und ich muss dort sein, wo er ist. Ich soll zumindest dort sein, bei den Menschen, bei denen er sein möchte. Wenn ich ihn haben will, muss ich dahin gehen, wo er ist. Keine Sorge, nicht ans Kreuz. Nicht durch die Hölle, das hat er für uns gemacht. Die tiefsten Wege sind erledigt. Das Schlimmste haben wir längst schon hinter uns. Wir dürfen mit ihm den Weg zur Herrlichkeit gehen. Das ist ja auch ein Thema von Paulus, dass wir diese Herrlichkeit nicht versäumen und nicht verpassen. Wir dürfen mit ihm den Weg gehen, der uns selbst in diese Herrlichkeit hineinführt, wo wir auch leben dürfen. Sind hineingenommen in diese Herrlichkeit, die er längst vollbracht hat. Aber nicht denken, dass das ein Spaziergang, ein Spazierweg wäre, der so ganz leicht zu gehen wäre. Wir müssen verstehen, dass wir die Dinge unseres Lebens und die Dinge dieser Welt immer mit seinen Augen sehen müssen, wie sie wirklich sind. Immer durch seine Brille, immer in seinen übergroßen Schuhen. Und er sagt uns, kommt und lernet von mir. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Er sagt nicht, dass diese Lektionen, die wir zu lernen haben, leicht sind. Er sagt nicht, dass alles ganz einfach, die Jungen würden sagen, ganz easy ist. Er sagt nicht, dass man eigentlich als Christ gar nicht mehr so viel nachdenken muss. Er sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Er sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ihr müsst keine Angst haben, vor mir nicht und vor anderem nicht. Ihr müsst nicht die Sorge haben, dass ich euch im Stich lassen könnte. Das wird nicht geschehen. Ihr müsst keine Sorge haben, dass ihr zu Schanden werden könntet. Solange ihr in meiner Gegenwart seid, werdet ihr nicht zu Schanden werden. Das ist seine Garantieübernahme für mein Leben. Wenn ich bei ihm bin, ist das unmöglich. Ich kann nicht zu Schanden werden. Ihr müsst nicht denken, dass alles zu schwer werden könnte, aber dass es ein Kreuzesweg ist. Doch, das sagt er, ein Kreuzesweg, der nicht nur leicht ist, durch Leiden hindurch, aber lasst euch auf diesen Weg ein. Er wird euch nicht zu schwer werden. Meine Last ist leicht. Lasst euch auf diese Berufung ein. Lasst euch auf den Weg ein, den Jesus uns führen will. Wir können auch sagen, riskiert doch mal was. Riskiert doch einmal was. Geht doch mal über eure Grenze hinaus. Wachst doch mal über euch hinaus. Spornt euch gegenseitig an, unterstützt euch, aber habt nicht Angst vor dem, was kommt. Und haut euch nicht gegenseitig in die Pfanne, wenn was schief geht. Denn es wird etwas schief gehen. Und das kennen wir doch, es geht dauernd irgendwas schief. Nicht nur bei den anderen, auch bei uns geht dauernd irgendwas schief. Aber das ist der Weg, den der Apostel Paulus uns gezeigt hat in Epheser 3. Dieses grandiose Kapitel, das man eigentlich jeden Tag oder jede Woche einmal aufsaugen müsste, um zu verstehen, was er hier von uns oder für uns will. Wenn er sagt, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Und jetzt kommt diese wunderschöne Beschreibung, die uns ja eine Einladung sein soll, nämlich, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Er sagt hier nicht, dass ihr immer schön vorsichtig seid, passt gut auf euch auf, stoßt euch nirgends an oder so ähnlich, sondern dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Denn dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid, so könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle, dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Vielleicht verstehen Sie jetzt, warum ich gesagt habe, jede Woche bitte einmal. Bis es drin ist, bis es verstanden ist, was hier für ein Paket vor uns liegt, das wir aufnehmen dürfen, das in uns etwas auslösen kann. Aber dass Paulus nicht sagt, man muss zwischendurch auch mal draufhauen und die Leute zusammenstauchen und einer den anderen mal kräftig zur Kante nehmen und ihm den Kopf waschen. Und jeder soll auf den anderen achten, auch in dieser Weise, und ihn zurechtrücken und mal ein bisschen anstoßen, sondern er sagt, ich höre nicht auf, für euch zu beten. Deshalb beuge ich meine Knie. Ich gedenke euch alle Zeit, alle Zeit in meinen Gebeten. Wir lassen nicht ab, für euch zu beten. Wir denken ohne Unterlass an euch in unserem Gebet. 2. Korinther, ich schrieb euch unter vielen Tränen, damit ihr betrübt werden sollt, sondern damit ihr die Liebe erkennt, die ich habe, besonders zu euch. Das ist der Weg, den Paulus geht. Und der Weg, den Paulus uns vorlegt. So geht das, sagt Paulus. So machen wir das. Das ist die Strategie, die wir haben. Gebet für den anderen. Nicht zusammenstauchen, nicht richten. Und dann dieses schöne Joch. Dieses leichte Joch, diese herrliche Last aufzunehmen und damit weiterzugehen. Ja, es ist manchmal nicht nur leicht oder nicht ganz leicht, sondern es darf auch schwer werden, aber dass wir es annehmen von ihm. Und dann hört man ganz automatisch auf, sich gegenseitig auf die Nerven zu gehen und sich gegenseitig in die Pfanne zu hauen. Das machen Leute, die nichts anderes zu tun haben, die zu viel Zeit, zu viel Fantasie oder zu wenig Anregung zur Betätigung im Reich Gottes haben. Die fallen übereinander her. Ist vielleicht ein bisschen platt gesagt, aber in die Richtung etwa glaube ich, dass es geht. Und wenn wir dann gelegentlich doch wieder in diesen Niederungen des Gemeindealltags landen, mit all diesen Albernheiten und Kuriositäten und skurrilen, kleinkarierten Dingen und Menschen und Personen, ja, so ist das, so sind wir auch. Wir auch, ich auch. Wir kennen das, wie kleinkariert wir sein können. Ich kann auch sehr, sehr kleinkariert sein, sehr pedantisch. Was für Albernheiten das manchmal gibt, auch in meinem Leben, dass ich auch irren kann. Stellen Sie mal vor, das gibt's. Dafür habe ich meine Frau. Die hat ein seismografisches Gespür für meine Macken und Fehler und für all die Dinge, die nicht gut sind, für die Irrtümer. Und die sagt mir das rechtzeitig und so, dass ich es hören kann, verstehen kann. sagt es mir manchmal auch zweimal. Ich habe Brüder, die mir das sagen dürfen in der Gemeinde. Ich habe einen Herrn, der mir schon oft sehr deutlich seine Meinung gesagt hat, mir sehr oft einen Spiegel vorhält mit all den Armseligkeiten meines Lebens, was ich damit sagen will. Sie müssen das nicht tun. Das machen schon so viele. Meine Frau, nicht so oft. Meine Brüder, wenn es ganz, ganz notwendig ist. Und der Herr, oft. Sie müssen das nicht tun. Was ich damit sagen will, nein, was Paulus damit sagen will, ist, es ist nicht gut, wenn ein Knecht über den anderen herfällt. Es ist nicht gut, wenn ein Knecht den anderen verklagt. Es ist nicht gut, wenn ein Blinder den anderen Blinden führen will. Es ist nicht gut, wenn jemand einem anderen einen Splitter entfernen will, der selber einen Balken im Auge hat. Sie kennen das ja. Es ist nicht gut, wenn Christen sich permanent gegenseitig in die Pfanne hauen, weil sie meinen, dass irgendjemand diesen blöden Job ja machen muss. Ja, ist auch noch demütig, das so zu sehen und das dann zu machen. Es ist nicht gut, wenn sich in einer Gemeinde Hinz und Kunz berufen fühlen, über die anderen zu Gericht zu sitzen. Es ist nicht gut, wenn in der Öffentlichkeit der Gemeinde Einzelne hingerichtet werden. Nicht nur gerichtet, sondern das haben wir in Idea gelesen, die letzten Tage oder Wochen stand es noch einmal, dieser altbekannte Satz, die Gemeinde Jesu ist die einzige Armee, die ihre Verwundeten erschießt. Statt sie zu verbinden. Das ist vielleicht nicht ganz korrekt gesagt und das trifft ganz sicher nicht immer zu. Aber manche haben das genauso erlebt. Und auch manche Gebetsgemeinschaften und Gebetskreise sind eher Gerüchteküchen, wo man unter der Verschwiegenheit so manches ausplaudert, was da nichts zu suchen hat. Alles unter dem Vorwand des Gebets. Das sind diese Niederungen, die es auch in der Gemeinde Jesu permanent gibt. Und Paulus sagt nicht, das ist ja gar nicht so, sondern Paulus sagt, doch, weil das so ist und weil wir uns kennen, darum achten wir darauf. Diese schöne und schwere und manchmal unerträgliche Spannung, dass wir es in der Gemeinde immer mit Starken und mit Schwachen zu tun haben. Und dass sich das auch nicht wesentlich verändern wird. Wir haben immer beides. Wenig Starke, sagt Paulus, und viele Schwache. Das ist die Normalität einer Gemeinde. Und wenn Starke und Schwache aufeinandertreffen, dann wird es meistens kompliziert. Die Starken sind am liebsten unter sich, sind begeistert von den anderen Starken, überbieten sich fast in ihrer Selbstdarstellung. Die Schwachen ziehen sich zurück und finden zielsicher den Schwächsten unter sich und fallen über ihn her. Und wir kennen diese Mechanismen, die es dann gibt. Unter den Blinden ist der einäugige König. Und Römer 14 zeigt durch diese Zuspitzungen sehr deutlich, wie wunderlich und eigenartig die Gemeinde Jesu auch sein kann. Nein, wie sie auch ist, das müssen wir ganz ehrlich zugeben. Was Paulus uns sagen will, ist Folgendes. Glaubst du wirklich, dass der Herr seine Gemeinde nicht selber führen kann? Das ist ja das Eigentliche, was Paulus in Römer 14 sagen will. Glaubst du, dass der Herr der Gemeinde seine Gemeinde nicht selber, ich will es mal ganz platt sagen, im Griff hat? Und die, die zu ihm gehören, glaubst du, dass er nicht auf sein Eigentum achten kann? Glaubst du, dass du den Job machen musst, den eigentlich der Heilige Geist machen will? Glaubst du, dass du in 5 Minuten Probleme und Konflikte und Dinge lösen kannst, überwinden kannst, für die der Heilige Geist möglicherweise sich 5 Jahre Zeit lässt? Wir aber meinen, mal einen klaren Satz gesagt und die Dinge sind in Ordnung. Das sind die Verwundeten, die manchmal erschossen werden. Glaubst du, dass du mit ein paar klugen oder strengen Worten Herzen verändern kannst, die jahrzehntelang verkrümmt und beschädigt wurden? Glaubst du, dass du einen Menschen mit ein paar strengen Worten zur Wahrheit bringen kannst, wenn Gott sagt, dafür muss mein Sohn am Kreuz sterben? Nicht ein paar klare Worte. Mein Sohn muss dafür sterben, weil das anders nicht geht. Klare Worte haben wir genug. Das ganze Alte Testament ist voll. Das ganze Gesetz ist voll von klaren Worten. Wenn es daran liegen sollte, dass wir nicht genug klare Worte hätten, dann können wir da nochmal anfangen. Aber das ist es nicht. Es braucht den Heiligen Geist, es braucht Erlösung, es braucht ein ganzes Programm und eine geistliche Strategie und einen langen Weg, bis wir endlich da angelangt sind, wo er uns haben möchte. Was hat Paulus denn gesagt in Römer 5? Da hat er gesagt, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnisse Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Und das ganze Programm gehört da hinein, dass er für uns gestorben ist, aber dass wir auch durch diese Bedrängnisse hindurchgehen müssen. Dass in unserem Leben etwas geschehen wird. Wir können auch sagen, dass wir von ihm in die Mangel genommen werden. Und zwar ganz gezielt. Vorsichtig, sehr präzise, aber in seiner Hand und das ist nicht nur schön und das ist nötig. Und da kommen wir und meinen klaren Satz gesagt, dann haben wir's. Funktioniert aber nicht. Das muss tiefer gehen. Paulus sagt, seht doch, was es sich hat kosten lassen, um uns aus diesen Niederungen zur Herrlichkeit zu führen, wie hoch der Preis war, damit aus Schwachen Starke werden können. Wie lang der Weg ist, bis wir endlich einmal etwas verstanden haben und unsere Herzen langsam, aber sicher neu werden. Eine neue Kreatur, wie groß die Herrlichkeit, das Heil, die Gnade, die Freundlichkeit, die Geduld, die Sanftmut Gottes in Jesus ist. Wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. All das, was wir schon haben, was schon da ist. Und wenn Paulus sagt, er ist der rechte Vater, der sich selbst um seine Kinder kümmert. Er weiß, was er tut. Er weiß, wie er das macht. Er weiß, wie man das macht. Wie das geht, dass wir endlich anders werden. Paulus sagt, wenn wir diesen ganzen Reichtum vor uns sehen, alles das, was wir schon haben in ihm, Paulus sagt, beschädigt nicht dieses Werk Gottes. Die heilige Gemeinde trampelt darin nicht herum. Macht nicht kaputt, was er durch seinen Tod, durch sein Blut am Kreuz für uns geschaffen hat. Wer bist du, dass du einen fremden Knecht, dass du als Knecht einen fremden Knecht richten willst? Da geht Paulus nochmal zurück auf die Knechtsebene. Sagt, das ist ja schon irre, dass ein Knecht den anderen richten will. Das funktioniert doch gar nicht. Nur der Herr kann seinen Knecht richten und wir Knechte, wir halten zusammen. Wir sind solidarisch, wir sehen, wie schwer der Weg ist. Aber er geht noch ein Stück weiter und sagt, wer bist du, dass du deinen Bruder richtest oder deine Schwester? Hört auf, euch ständig zu kritisieren, herumzunörgeln, zu maßregeln, alles besser zu wissen. Er kümmert sich. Und er weiß, wie das geht. Er kriegt das hin. Er weiß, wie unsere Blindheit geheilt werden kann. Er weiß, wie man unseren Ungehorsam knackt. Er weiß, wie man Herzen verändert. Oder glauben Sie, dass er das gar nicht macht? Dass er sozusagen gar nichts macht? Dass er alles uns überlässt? Weil wir ja schon so schlau sind, so gut. Glauben wir, dass er das vergessen hat, was er sich vorgenommen hat, dass er den seltsamen Bruder oder die schwierige Schwester neben uns noch gar nicht gesehen hat oder dass er es nicht gut genug macht oder nicht präzise genug oder nicht schnell genug? Haben wir den Eindruck, dass wir uns da einmischen müssen, weil er das selbst nicht hinkriegt? Könnte ja sein, dass wir das so empfinden. Doch, sagt Paulus, ganz, ganz, ganz gewiss. Er kriegt das hin. Wenn du dich kümmern willst, könnte ja sein, wenn du dich kümmern willst, dann nicht als Richter über die Schwachheit der Schwachen, sondern dann diene dem Schwachen. Dann sei für ihn da. Dann hilf dem, der Hilfe braucht. Dann steh denen zur Seite, die allein nicht weiterkommen. Dann bete für sie. Und sei gewiss, dass das ein Menschen, ein Herz verändern kann. Paulus macht es uns vor und sagt das immer wieder. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist, über alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden. Also nicht nur den einen oder anderen, sondern alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden. Und wenn wir diese Niederung des Gemeindealltags sehen und denken, ja, es ist doch immer dasselbe. Es wird einfach nicht besser. Immer wenn man denkt, jetzt haben sie es verstanden, jetzt geht's irgendwie voran, dann kommt irgendein Trampel und macht alles wieder kaputt. Kennen wir, schon x-mal erlebt. Das ist so. Das ist Gemeinde Jesu. Und das wird so lange so sein, bis der Herr kommt. Dass wir aber nicht denken, ein paar klare Worte und dann funktioniert's. Wir sollten nicht übersehen, was Jakobus in Kapitel 3 geschrieben hat und gesagt hat, die Zunge ist voll tödlichen Gifts und das Herz ist eine einzigartige Giftküche. Das sagt er nicht zu den anderen. Das sagt er nicht über die Heiden, die da draußen irgendwo rumspringen. Das sagt er über die Gemeinde und macht es ihnen nochmal klar. Und wir sollten nicht übersehen, dass Jesus genau in diese Niederung hineingegangen ist, dass er nicht nur von Weitem mal drüber gesehen hat und gesagt hat, bevor das nicht besser wird, komme ich nicht. Sondern er ist genau da hineingegangen in diese Tiefen des Gemeindealltags, in diese schäbige und kleinkarierte, um uns genau da zu erreichen, wo wir sind und wie wir sind. Das ist nicht sein letztes Wort. Keine Sorge, keine Sorge. Wir sollen stark werden an dem inwendigen Menschen. Das sollen wir und das dürfen wir. Und wir lieben das, starke Typen um uns zu haben, auch in der Gemeinde. Wir lieben das, wenn wir starke Persönlichkeiten haben, auf die wir sehen können, auf die wir verweisen können. Das ist alles völlig richtig und in Ordnung. Wir haben hohe Ansprüche an die Gemeinde. Schon wie wir hier sitzen, zeigt, dass wir einen hohen Anspruch haben. Sie sind nicht mit Gummistiefeln gekommen heute Morgen. Ich habe keine gesehen. Sie sind nicht irgendwie reingeschlappt und haben sich dahin gefläht in ihren Sitz, sondern wir haben Haltung. Wir wollen unser Äußerstes für sein Höchstes. Wir haben hohe Ansprüche. Das ist auch gut so. Das ist richtig so. Aber dass wir das Schwache trotzdem nicht übersehen oder für schäbig halten oder einfach weghaben wollen aus unserer Mitte, weil wir es so gerne schön und herrlich und beeindruckend und stark haben, sondern dass wir sehen, da geht er hinein. Zu den Schwachen, die wir selber sind, die um uns sind. Dass Jesus auch gerne starke Typen in seiner Gemeinde hat und zugleich sagt, so seid ihr noch nicht. Das sehe ich noch nicht. Und Paulus wiederholt das in 1. Korinther 1. Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, was schwach ist vor der Welt, was gering ist vor der Welt, was nichts ist vor der Welt. Das hat Gott erwählt, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Und da sind wir heute Morgen, und das sind genau die, die er hier beschrieben hat. Viel, viel Schwachheit. Auch ein wenig Stärke. Wunderbar. Wir freuen uns daran. Was tun wir jetzt? Sollen wir gar nichts mehr sagen? Wenn wir merken, dass da irgendetwas schief geht in der Gemeinde, sollen wir einfach zu allem schweigen und den Mund halten und sagen, das soll einfach so gehen, wie es gerade geht. Sollen wir abwarten, was dann passiert? Bleiben wir doch einfach bei seiner guten Ordnung. Wir haben sie doch. Auch im Neuen Testament haben wir eine klare Ordnung. Uns Männern hat er Frauen gegeben, den meisten jedenfalls, die uns zur Seite gestellt sind, nicht damit sie uns das Mittagessen auf den Tisch stellen, sondern uns zur Hilfe. Dieses grandiose Wort im Alten Testament, uns zur Hilfe, zum Beistand. Nicht, falls wir mal hilflos sein sollten oder mal Hilfe brauchen könnten für irgendwas, sondern weil wir hilflos sind, weil wir hilfsbedürftig sind als Männer. Darum hat er uns die Frauen zur Seite gestellt. Ich würde fast, nehmen Sie es nicht als dogmatischen Lehrsatz, was ich jetzt sage. Das ist eine Vorform des Heiligen Geistes. Die uns beiseite gestellt ist. Und umgekehrt natürlich auch die Frauen, die ihre Männer haben an ihrer Seite, die zur Ordnung Gottes gehören. Das ist Ehe. Links eine, rechts einer, in der Mitte der Herr. Das war die klassische Definition in manchen Kreisen zumindest für Ehe. Diese drei Buchstaben. Links einer, rechts eine, in der Mitte der Herr. Dann funktioniert das. Den Schwachen hat er Menschen gegeben, die wissen, wie man Schwache ermutigt und nicht, wie man sie erschießt. Den Verwundeten hat er Menschen gegeben, die verbinden können. Den Starken hat er Älteste gegeben. Ist doch wunderbar. Sogar die Starken kriegen noch jemanden an die Seite, sind nicht allein mit ihrer Stärke. Der Gemeinde hat er Haushalter gegeben, Lehrer, Verwalter der Geheimnisse Gottes, Diakone, die zu ihrem Dienst berufen sind. Er hat für alles gesorgt. Sie müssen sich keine Sorgen machen um ihre Gemeinde. Sorgen wir uns darum, dass wir in seinen Ordnungen leben. In der Gemeinde, in der Ehe, in den Familien, aber auch wir selbst, indem wir nur einen über uns haben, nur einen. Und dem sind wir verantwortlich. Und er ist für uns. Der steht uns zur Seite. Er hilft uns zurecht. Er ist der Herr über Lebende und Tote. Paulus dreht das ja um und sagt, er ist der Herr über Tote und über Lebende. Er will damit sagen, er, der Herr ist über die Toten. Das glauben wir doch. Dass er die Toten aus dem Tode ruft und sie auferstehen werden, das glauben wir, das behaupten wir. Und er sagt, wenn er der Herr ist, wenn das wahr ist, dass er der Herr ist über die Toten, dann wird er doch auch der Herr sein über die Lebenden. Dann wird es doch hinkriegen, dass wir so diesen Weg gehen, wie er ihn für uns gedacht hat. Er wird mit den Toten fertig, er wird mit den Lebenden fertig, vor allem mit denen, die erlöst sind, nachdem sie nun seinen Heiligen Geist empfangen haben. Das kriegt er doch hin. Auf direktem Wege und manchmal durch die Ehefrau, durch den Ehemann, durch die Brüder, durch die Ältesten, durch die, die dazu auch berufen sind nach seiner Ordnung. Und er kriegt das hin, dass wir nicht nur die Wahrheit erfahren über Essen und Trinken, über Rasenmähen und Häkeln am Sonntagnachmittag und über all die Arbeiten und Albernheiten, sondern er schafft Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Das sind Begriffe, da müssen wir eigentlich zu jedem Begriff einen Gottesdienst halten. Das will ich nur gesagt haben, worum es hier geht. Um das, was wir alle miteinander nicht haben. Gerechtigkeit, echten, tiefen Frieden, der nicht nur in Gedanken besteht, sondern der unsere Herzen und Sinne regieren kann in aller Macht. Das Heil, das in uns ist, die Freude, die da ist, dass wir stark werden durch seinen Geist. Dass ich alles von ihm erwarten darf. Für mich und für sie. Und dass wir wissen und glauben, er kriegt das hin. Er kriegt das hin. Er kriegt das viel besser hin, wenn sich nicht die Verkehrten einmischen. Lassen wir ihn sein gutes Werk an uns tun. Als Gemeinde, als Einzelne, als Ehepaare, als Geschwister in der Verantwortung. Er kriegt das hin, ganz gewiss. Ich bete noch, darf Sie einladen, dazu aufzustehen. Lieber Jesus Christus und deine heilige Gemeinde, das sind wir. So sonderbar das klingt in unseren Ohren, so merkwürdig sich das anfühlt, dass du uns gewollt hast und uns erwählt hast, uns erlöst hast durch dein Blut am Kreuz, dass wir dein Eigentum geworden sind, dass wir deinen Heiligen Geist empfangen haben, ob wir ihn spüren oder nicht, aber dass wir uns danach ausrichten dürfen, dem nachjagen dürfen, dass du in uns lebendig wirst. dass wir uns nicht nur nach dem alten Menschen ansehen und uns ärgern oder traurig werden, sondern dass wir das Neue sehen können, das längst schon da ist. Und wir danken dir, dass du Menschen neu machst. Danken dir für jeden unter uns, bei dem wir das sehen können, wie du etwas Neues schaffst, wie du Persönlichkeiten schaffst, wie du Menschen herausrufst, wie du sie hineinnimmst in eine Berufung, wie du sie ausstattest mit allem, was nötig ist, wie du ihnen neue Gaben gibst. Herr, so vieles ist da, dass wir stark werden dürfen nach dem Reichtum deiner Gnade. Dass wir uns auch helfen dürfen, dass wir uns aber nicht beschädigen, vernichten, richten, verurteilen, sondern dass deine Liebe unter uns sichtbar wird. Das ist unsere Bitte an dich und unser Wunsch. Lass das geschehen, dass dein Heiliger Geist in uns sein gutes Werk tun kann. Wir haben es dringend nötig. Es geht nicht um die großen Dinge, es geht um das Notwendige. Und dafür danken wir dir herzlich, dass du der lebendige Herr bist in unserem Leben. Und du schaffst das, du kriegst das hin und du nimmst uns mit auf deinem Weg. Segne uns dazu und halte deine Hand über uns, umgib uns von allen Seiten und sei du in uns gegenwärtig und lebendig als unser lebendiger Herr. Und in deinem Namen beten wir miteinander, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.